können überall sein, aber sie haben sich entschieden, zur Kirche zu kommen heute Morgen. Das ist sehr schön. Alex hat gerade schon erzählt, vor 2-3 Wochen haben wir Zeugnis gegeben und viele von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich schon, aber ich möchte noch mal kurz darauf eingehen. Mit 15 Jahren bin ich alleine für ein Jahr nach Amerika gegangen, in ein unbekanntes Land, in ein Land, dessen Sprache ich nicht wirklich gut gesprochen habe. Leute haben vorher zu mir gesagt, Paul, wie willst du dort überleben? Dein Englisch ist nicht so gut. Wie willst du dort es schaffen? Und ich hatte selber auch große Zweifel, ich wusste es nicht, aber ich hatte sehr großes Glück, weil ich in eine sehr junge Gastfamilie gekommen bin, in eine christliche Gastfamilie. Und mein Gastvater hatte 2 Jobs. Er war einmal der Musiklehrer in der Schule, an der Highschool dort im Ort. Und er war der Musikleiter in der Gemeinde. Und er hat gesagt, Paul, du bist jetzt Teil der Familie. Das heißt, du kommst auch mit zur Gemeinde. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn er in der Gemeinde angestellt war und dort Musikleiter gemacht hat, waren immer sehr viele Bandproben. Und er hat auch noch Kleingruppen geleitet für junge Erwachsene. Das heißt, wir waren mindestens 3 bis 4 Mal in der Woche in der Kirche. Und für mich war das eine riesige Umstellung, weil ich vor Amerika war ich höchstens 1 bis 2 Mal in der Kirche. Und auf einmal bin ich so oft dort mit hingegangen und am Anfang habe ich auch echt nicht viel verstanden, weil mein Englisch eben nicht so gut war und den Dialekt, den sie dort gesprochen haben, war nochmal eine komplett andere Sprache für mich als die ich in der Schule gelernt habe. Und wie gesagt, ich habe nicht viel verstanden aus den Predigten, aus den Jugendstunden, aus den Bibelstunden konnte ich nicht wirklich für mich rausziehen. Aber was ich gesehen habe, und das musste ich nicht wörtlich verstehen, konnte ich mit meinen Augen sehen. Und das war dieser tiefe Glauben und diese Hoffnung und diese Kraft, den die Menschen dort in der Kirche aus dem Glauben gezogen haben. Und vor allem meine Gasteltern waren ein riesiges Vorbild für mich. Ich habe gesagt, sie waren auch beide sehr jung, unter 30, hatten ein gemeinsames Kind, sind gerade frisch aus der Uni vom Studium gekommen und waren tief verschuldet durch die ganzen Studiengebühren. Das ist in Amerika sehr teuer zu studieren. Und sie haben sich ein Haus gekauft, nachdem sie geheiratet haben. Und trotz auch dieser finanziellen Schwierigkeiten, meistens, ihr müsst euch vorstellen, sie hatten ein eigenes Kind zu ernähren und auf einmal war ich noch da, der aber wahrscheinlich eher für 2 Leute ist, als für einen, den sie dann auch ernähren müssten. Trotz dieser finanziellen Schwierigkeiten hatten sie immer diese Hoffnung und diesen Glauben, dass am Ende alles gut wird. Und sie waren riesige Vorbilder für mich. Und diese Dankbarkeit und Fröhlichkeit daraus hat mich selber sehr inspiriert, selber zu forschen und zu forschen nach dem Grund dafür, was der Grund dahinter ist. Und so habe ich angefangen, Jesus zu suchen. Und Jesus sagt, wer ihn sucht, wird ihn finden. Und so bin ich zum Glauben gekommen. Und ich möchte euch, kannst du es anmachen? Genau, diesen Bibeltext einmal dazu vorlesen, weil ich finde, dass er sehr gut dazu passt. Waldemar hat ihn letzte Woche schon mal kurz angeschnitten. Dort schreibt Paulus an Timotheus, den er nach Ephesus rausgeschickt hat. Ganz viele praktische Anweisungen sind im ersten Timotheusbrief. Den könnt ihr euch gerne mal nachher durchlesen. Dort schreibt Paulus an Timotheus, das ist 1. Timotheus 4, Vers 12 bis 16. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und ich liebe diesen Abschnitt, eben weil er das so gut ausdrückt, was ich euch gerade erzählt habe. Er sagt, dass wir Vorbilder sein sollen. Und genau das waren meine Gasteltern für mich. Und der Titel meiner Predigt heute ist, wir sind die PR-Manager. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht so ein riesiger Fan von Feiertagen wie Karneval oder Halloween oder Silvester. Ich bin es noch nie gewesen, ich werde es wahrscheinlich auch nie werden. Und deswegen hatte ich auch vor, dieses Jahr nicht wirklich groß Silvester zu feiern. Ich war erst ganz besinnlich bei mir zu Hause mit der Familie. Wir haben zusammen gegessen mit meinen Tanten und Onkels. Es war sehr ruhig und ich hatte eigentlich nicht vor, viel zu unternehmen. gegen 10:45 habe ich mich entschieden, okay, ich fahre doch zur Jugend, hier zum Brink. Die Jugend hat hier gemeinsam gefeiert und ich dachte, okay, es wird bestimmt auch ganz entspannt werden. Und es war es erst auch, wir haben gemeinsam gesungen, gebetet, es war sehr schön. Gegen 10:45 haben wir uns dann aber entschieden, doch nach draußen zu gehen und uns die Feuerwerke anzuschauen. Und manche von uns hatten auch selber Feuerwerke und Raketen dabei. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier einmal komplett um den Brink gelaufen, um den besten Ort zu suchen, wo wir uns das Feuerwerk angucken können. Und als wir dann unterwegs waren, ist uns aufgefallen, wir haben gar keine Flasche dabei, um die Raketen starten zu lassen. Und ich dachte mir, egal, wir starten das so aus der Hand, das ist kein Problem, ich mach das. Und das ist eine dumme Idee, mach das nicht. Bevor ich das überhaupt machen konnte, kam Kai zu mir. Kai ist auch bei uns in der Jugend und sagte, hey Paul, lass uns das mal lieber ruhig angehen. Hier sind noch andere, schließlich sind wir die PR-Manager. Und ich war vorher am Abend nicht dabei. Sie haben vorher darüber gesprochen, dass wir die PR-Manager für Jesus sind. Und mir hat es direkt Klick gemacht, auch wenn ich vorher nicht dabei war, ich wusste direkt, was er meint, dass wir die PR-Manager für Jesus sind. Und ich dachte direkt, okay, wir lassen das alles zur Seite legen, keine Böller und ruhig bleiben, Paul. Und ich musste direkt an eine Predigt denken von Freimut Haberkamp, die ich letztes Jahr bestimmt 3-4 Mal gehört habe. Sie hat mich sehr geprägt und inspiriert. Und in der Predigt spricht er darüber, dass unser Leben ein Zeugnis für Jesus sein sollte und unser Leben Jesus widerspiegeln sollte. Und so bin ich eben auf diesen Titel gekommen. Für alle, die nicht wissen, was ein PR-Manager ist, ich habe eine kleine Definition für euch mitgebracht. Ich lese mal eben vor. PR ist die englische Abkürzung für Public Relations und steht für die Öffentlichkeitsarbeit. Der PR-Manager oder auch PR-Berater genannt, kümmert sich um die positive Außenwahrnehmung von Unternehmen und Organisationen. Dazu setzt der PR-Manager Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein und arbeitet als ein Vermittler zwischen Organisationen und Zielgruppen. Ein PR-Manager handelt allerdings immer im Sinne der Organisation oder des Unternehmens. Also PR ist nichts anderes als Werbung. Und ein PR-Manager kümmert sich eben um diese Werbung für ein Unternehmen. Und das Ganze können wir sehr schön auf uns beziehen. Ich lese es nochmal vor. Hier steht geschrieben in der Definition, der PR-Manager oder auch PR-Berater genannt, kümmert sich um die positive Außenwahrnehmung von Unternehmen und Organisationen. Was ist denn jetzt unser Unternehmen oder unsere Organisation? Jesus Christus, das Christentum, ist unsere große Organisation. Und dazu setzt der PR-Manager Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein, also Mission, und arbeitet als ein Vermittler zwischen Organisation, dem Christentum und der Zielgruppe. Was ist unsere Zielgruppe? Jesus hat uns einen sehr klaren Befehl gegeben. Steht in Matthäus Kapitel 28, 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist unsere Zielgruppe, alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das heißt, wir sind Vermittler Gottes zwischen ihm und den Ungläubigen, der Zielgruppe. Und im 2. Korinther 5, Vers 20 drückt Paulus das so aus, dass wir die Botschafter für Christi sind. In anderen Übersetzungen sagt er auch, wir sind Botschafter an Christi Stelle. Das heißt, wenn Paulus jetzt davon spricht, dass wir Vorbilder sein sollen und wir diese Botschaft oder eine Botschaft verkünden sollen, müssen wir uns fragen, was ist denn nun unsere Botschaft? Und diese Botschaft wird sehr klar in Johannes 3, Vers 16, ihr kennt alle den Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Nachricht. Und dieser Vers beschreibt das gesamte Evangelium sehr passend. Gott möchte so sehr Gemeinschaft mit uns haben, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat, damit wir, wenn wir daran glauben, mit ihm auf alle Ewigkeit zusammen sein können. Und nun, diese Botschaft sollen wir weitererzählen. Wenn wir sie nicht weitererzählen, ist es ein Geheimnis. Und wir wissen nun, dass wir PR-Manager sind. Wir wissen, welche Botschaft wir verkünden müssen. Doch wie können wir diese Botschaft am besten verkünden? Ich habe schon gesagt, das Evangelium bedeutet frohe Nachricht. Und ich habe euch erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin nicht durch große Worte, ich habe die Worte ja nicht mal verstanden, zum Glauben gekommen, sondern eher durch die Taten, durch das, was ich gesehen habe, durch das, was ich erlebt habe. Und dadurch, dass ich gesehen habe, dass die Menschen um mich herum etwas haben, was ich nicht hatte, aber was so attraktiv für mich aussah, dass ich es auch haben wollte. Und ich weiß nicht, manche von euch kennen bestimmt den Spruch, ich kann deine Worte nicht hören, denn deine Taten sprechen so laut. Unsere Taten sprechen immer viel, viel lauter als unsere Worte. Bestes Beispiel ich heute, wenn ich jetzt irgendetwas predige, was ich nicht selber lebe, verliere ich meine komplette Glaubwürdigkeit und ihr würdet mir nicht nochmal zuhören. Das heißt, unsere Taten bestimmen unser Leben. Und wenn wir eine frohe Botschaft verkünden sollen, müssen wir auch ein frohes Leben führen. Ich wiederhole es nochmal. Wenn wir eine frohe Botschaft verkünden sollen, müssen wir ein frohes Leben führen. Wenn nicht, dann wird uns keiner glauben. Keiner wird uns diese frohe Nachricht abnehmen wollen, weil er es ja nicht mal selber bei uns sieht. Und deswegen müssen wir uns fragen, wie froh ist mein Leben? Wie attraktiv ist mein Leben? Wir müssen uns die Frage stellen, bin ich ein Vorbild im Wort, hat Paulus gesagt, in meinem Lebenswandel, in der Liebe, in meinem Geist, in meinem Glauben und in meiner Keuschheit? Bin ich ein guter PR-Manager für Jesus? Und um das herauszufinden, habe ich ein paar Fragen entwickelt oder habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, um es selbst zu überprüfen. Und ich muss selber an mir arbeiten. Ich habe nur diese drei Fragen heute Abend oder heute Morgen möchte ich mit euch teilen, damit wir uns gemeinsam überprüfen können und damit wir gemeinsam besser werden können. Und die erste Frage ist, fließt mein Becher über? Im Vers 16 von dem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, schreibt Paulus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und einer meiner Lieblingsverse ist Psalm 23. Und Vers 5 schreibt David dort, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und dieser Überfluss, der Becher fließt über. Und Überfluss ist wahrer Reichtum. Wenn wir mehr haben als genug, dann sind wir erst wirklich reich. Und wir können uns unseren Körper, unseren eigenen Körper als so einen Becher vorstellen, als den Behälter für den Heiligen Geist. Und durch die Bekehrung bekommen wir alle den Heiligen Geist in uns. Doch danach sind wir selber dafür verantwortlich, wie viel Heiliger Geist immer wieder in uns hineinkommt. Und wenn wir immer nur geben und für andere beten, andere ermutigen, dann fließt dieser Heilige Geist uns hinaus in andere Leute. Und irgendwann kann es passieren, dass nichts mehr in uns über ist. Und das nennt man heutzutage auch Burnout. Wenn wir immer nur an uns selbst denken, wird unser Becher irgendwann leer sein. Aber wie verhindern wir das, wenn wir dafür sorgen, dass unser Becher überfließt, dass unser Becher so voll ist, dass der Überfluss auf andere überfließt, dann bleiben wir selber die ganze Zeit voll und wir können viel effektiver anderen dienen, anderen helfen und andere ermutigen. Und Paulus schreibt, so werden wir uns selbst retten und auch die, welche auf dich hören. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie viel Zeit verbringe ich mit Jesus? Wie viel Zeit verbringe ich im Gebet mit Jesus? Wie viel Heiligen Geist lasse ich in mich hineinfließen? Und wie viel Platz gebe ich Jesus? Wie viel Zeit verbringe ich im Gebet und im Wort? Und da müssen wir uns ganz bewusst Zeit für nehmen. Die zweite Frage ist, bin ich ein Licht in dieser Welt? Und Jesus sagt so häufig, Alex hat es gerade sehr schön verdeutlicht mit der Taschenlampe, dass wir ein Licht sein sollen in dieser Welt. Und wir müssen uns fragen, bin ich ein Vorbild in meinem Wort? Ermutige ich andere? Baue ich andere auf? Helfe ich anderen? Und ich finde, Nächstenliebe ist ein sehr abstrakter Begriff. Ich kann mir so da nicht wirklich viel drunter vorstellen. Aber wie ich mir das Ganze immer ein bisschen greifbar mache, ist, indem ich mir die Frage stelle, wie kann ich meinem Nächsten helfen? Liebe ist nichts anderes als Hingabe. Jesus hat sich selbst hingegeben aus Liebe, hat sein Leben für uns hingegeben. Und wenn wir anderen helfen, dann geben wir uns auch selbst hin. Und deswegen versuche ich mir das immer so ein bisschen darzustellen. Wir sollen ein Vorbild in unserer in unserem Wort und in der Liebe sein. Und durch die Nächstenliebe, indem wir anderen helfen, können wir das sein. Und vor 2 Wochen ist Herbert Koppmann gestorben und letzte Woche war die Beerdigung von ihm. Und Vika hat eine Nachricht bei uns in die Jugendgruppe geschrieben und ich möchte Vika Bagen, ich möchte die Nachricht mal eben vorlesen. Sie hat geschrieben: Hey Leute, Herbert Koppmann ist diese Woche verstorben. Morgen ist um 11 Uhr die Beerdigung an der Loburger Straße. Es wäre echt schön, wenn viele kommen, denn die Angehörigen sind alles keine Christen. Und wenn die sehen, dass die eigene Gemeinde von Herbert nicht zu der Beerdigung kommt, macht das bei denen, glaube ich, keinen guten Eindruck. Lasst uns ein Licht sein. Und ich dachte, als ich die Nachricht gelesen habe, okay, ich kann nicht darüber predigen und dann dort nicht erscheinen. Also bin ich mitgekommen. Und ich glaube, es war ein wunderbares Zeugnis für die Familie von Herbert Koppmann. Hans-Jürgen Arnold hat sehr starke Worte getroffen. Er hat sehr gut gepredigt und ich glaube, dass es ein sehr gutes Zeugnis für die Familie dort war und es ein Licht für sie war und sie vielleicht inspiriert hat zu sehen, wow, okay, die Gemeinde ist so zahlreich erschienen, da muss ja irgendetwas dahinter sein. Und dadurch, dass wir einfach mit unseren Taten ihnen gezeigt haben, wer Jesus ist und für sie ein Licht waren. Also, dritte Frage ist, wachse ich kontinuierlich? Und ich meine nicht unser körperliches Wachstum, sondern unser geistliches und persönliches Wachstum. Einer meiner Lieblingsverse steht im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Dort steht, wachset dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Und nun sagt Paulus, dass wir ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist und im Glauben und in der Keuschheit sein sollen. Und weiter im Vers 15 schreibt er, dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Und wir sollen beständig daran arbeiten. Jesus sagt uns, folgt mir nach. Er sagt nicht, komm zu mir und bleib hier stehen. Er möchte, dass wir mit ihm gehen und uns mit ihm verändern. Und Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir heilig werden. Das Wort heilig stammt von heil ab. Etwas ist ganz und vollkommen. Von Natur aus sind wir nicht perfekt. Nobody's perfect. Aber dennoch ist es Gottes Wille für unser Leben, dass wir danach streben und immer besser werden. Deswegen müssen wir uns verändern, weil wir jetzt noch nicht dort sind. Und ich hatte gestern Geburtstag und es ist auch alles cool. Leute schreiben mir ganz viele Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute zum Geburtstag. Und viele von euch oder wer von euch kennt den Spruch, bleib so, wie du bist. Am Anzug. Ja, alle, denke ich. Der Spruch ist der größte Quatsch, den ich kenne. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich verändern. Ich muss mich verändern. Gott möchte, dass ich mich verändere. Gott hat einen großen Plan für mein Leben und er möchte nicht, dass ich da bleibe, wo ich jetzt bin. Er möchte, dass ich besser werde und mich verändere. Und bitte wünscht mir nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin, weil ich bin noch nicht dort, wo Gott mich haben möchte. Deswegen muss ich mich verändern. Und deswegen müssen wir uns fragen, mache ich Fortschritte, auch im Glauben? Habe ich Ziele? Und ich habe es schon mit der Jugend geteilt. Ich habe mir für 2019 das Ziel gesetzt, die Bibel einmal komplett durchzulesen. Und am Anfang letzten Jahr oder am Ende letzten Jahres habe ich mich gefragt, soll ich mir überhaupt Ziele setzen für 2019? Weil ich dachte, Gott hat einen Plan für mein Leben, wofür sollte ich mir Ziele setzen? Es wird schon alles so laufen, warum sollte ich da irgendwas etwas machen? Aber Ziele, nachdem ich da ein bisschen Informationen gesammelt habe und ein bisschen recherchiert habe, habe ich herausgefunden, Ziele sind nichts anderes als Ausdrücke des Glaubens. Wenn wir sagen, das ist mein Ziel für 2019, die Bibel durchzulesen, dann setze ich Glauben da rein und Gott möchte, dass wir glauben. Natürlich müssen wir überprüfen, ob die Ziele gut sind und wir müssen sie mit dem Wort Gottes abgleichen, aber wir müssen uns trotzdem oder wir sollten uns trotzdem Ziele setzen. Und Ziele sind nicht irgendwelche Vorsätze, die wir uns am 31.12. stellen und die schon 80% am 14. Januar vergessen haben. Sondern Ziele sind wirklich konkret und Ziele schreiben wir uns auf. Und Ziele sind zwar realistisch, aber dennoch fordern sie uns. Und sie fordern uns, aus unserer Komfortzone herauszutreten. Als Waldemar mich vor 3 Wochen gefragt hat, Paul, möchtest du hier predigen? Dachte ich erst, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe es noch nie so gemacht. Aber ich wusste, okay, ich muss es machen, um zu wachsen, um aus meiner Komfortzone rauszutreten. Und wenn ich die Predigt gleich beendet habe, dann bin ich gewachsen. Ich bin über mich hinausgewachsen und ich habe mich verändert. Und ich weiß, dass ich es beim nächsten Mal nochmal machen kann. Und deswegen ist die große Frage, wie exzellent bin ich? Nicht wie perfekt bin ich, sondern strebe ich danach mehr, wie Jesus zu werden? Habe ich Ziele? Ein Standard ist so unattraktiv. Niemand möchte Standard sein. Niemand möchte ein Standardleben führen. Gott hat einen so großen Plan für unser Leben. Und wenn wir ein Standard und ein langweiliges Leben führen, ist das keine gute PR und keine gute Werbung für Jesus. Und nochmal alles zusammenzufassen. Wir sind die PR-Manager für Jesus. Wir sollen durch unsere Taten ein Zeugnis für ihn sein und die Werbung und Werbung für das Evangelium machen. Das Evangelium ist nichts anderes als die frohe Nachricht und Taten sprechen lauter als unsere Worte. Deswegen müssen wir ein frohes Leben führen, denn unsere Taten bestimmen unser Leben. Und um uns selbst zu überprüfen, können wir uns die drei Fragen stellen. Fließt mein Becher über? Also wie viel Zeit verbringe ich mit Jesus? Wie viel Zeit gebe ich Jesus? Zweite Frage ist, bin ich ein Licht in dieser Welt? Liebe ich meinen Nächsten? Dritte Frage ist, wachse ich kontinuierlich und habe ich Ziele? Und da möchte ich uns alle herausfordern, dass wir uns ein Ziel für 2019 aufschreiben. Wir können uns da heute Gedanken drüber machen. Ein Ziel, was uns näher zu Jesus bringt. Viele von euch haben wahrscheinlich schon die ganze Bibel durchgelesen, deswegen es braucht nicht dasselbe Ziel zu sein, wie ich mir gestellt habe. Aber macht euch Gedanken darüber, was euch fördern würde, was euch fordern würde auch, bessere PR-Manager zu werden und bessere Werbung für Jesus zu machen. Amen.